You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Bukayo Saka!
What a goal! Reece Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Episode 233 vom German Gunners Podcast. Wir gehen in die letzte Länderspielpause in diesem Kalenderjahr und mit einer, ich sag jetzt mal, erfolgreichen Woche, nachdem wir in der letzten Episode mit den Niederlagen bei West Ham im Pokal und in Newcastle eher schlechte Stimmung verbreitet haben, haben wir zumindest sehr schnell die Kurve wieder gekriegt und mit den Siegen gegen Sevilla und gegen Burnley positives Zeichen gesetzt. Und so gehen wir jetzt in die Länderspielpause. Die Sorgenfalten sind aber vorhanden, vor allem im Blick auch auf einige verletzte Schlüsselspieler. Aber schauen wir mal, 2 Wochen Pause für die könnte ja sich ein wenig in die gute Richtung bewegen, bevor es dann in einen sehr, sehr stressigen Dezember mit vielen Spielen geht. Wie immer an den Mikrofonen, das wollen wir besprechen hier. In Berlin bin ich Felix, in Münster sitzt Christian.
Ja, guten Abend allerseits.
Wie ist die Lage? Bist du auskuriert jetzt nach Schonung?
Ich bin auskuriert, ja. Ich bin wieder voll einsatzbereit. Auch jeder brasilianische Doktor würde mir das bescheinigen.
Ja, gut, aber du siehst, eine gewisse Schonung und eine gewisse Erholung braucht es auch bei den nicht ganz so aktiven Leuten. Deswegen kann man in der Tat zwischen dem norwegischen Fußballverband und dem brasilianischen Fußballverband unterschiedliche Herangehensweisen feststellen, sagen wir mal so. Aber das machen wir im zweiten Teil dieser Episode. Wir wollen auf das Burnley-Spiel zurückblicken und Christian und ich haben uns vorgenommen, eine neue Herangehensweise an jede Episode zu machen, indem wir, bevor wir in die inhaltliche Diskussion zum Spiel gehen, unsere drei Schlüsselerkenntnisse jeweils aus dem Burnley-Spiel oder beziehungsweise aus dem Spiel, über das wir dann sprechen, kurz in den Raum quasi werfen und zur Diskussion stellen. Gibt dann so ein bisschen die Struktur vor und da wir uns nicht abgesprochen haben, kann es natürlich zur Doppelung kommen, aber man sieht dann vielleicht auch schon, worauf Christian oder worauf ich besonders geachtet haben während der 90 Minuten und auch in der Nachbereitung. Von daher Premiere für dieses mini kleine Feature zum Auftakt jeder Episode. Christian, 3-1 gegen Burnley, was sind deine drei Erkenntnisse gewesen?
Zum einen Trossard, absolut bester Ergänzungs- und Auffüllspieler, den ich, glaube ich, im Kader von Arsenal je gesehen habe. Punkt 2, effektive Flügelzange, Saka, Martinelli, auch bezogen mit auf das Sevilla-Spiel, nehme ich jetzt mal mit rein. Unfassbar, auch mit den meisten, glaube ich, Dribblings am ganzen Spieltag, die beiden. Also das ist immer, glaube ich, ein super Schlüssel zum Erfolg, auch in diesen Partien der engen und tief gestaffelten Mannschaften. Und dann Declan Rice, der, weiß ich nicht, Motor dieses Teams, der Spieler, der von der ersten bis zur letzten Minute gefühlt, also früher hätte man auf dem Aschenplatz hätte man gesagt, der hat eine Pferdelunge. Unfassbar, was er abreißt in der Vielzahl der Positionen, dem Ruschieren im Mittelfeld an sich. Also das sind so für mich die drei Erkenntnisse aus der Partie Burnley mit einbezogen leichten Blick auf Sevilla zurück.
Ach schön. Ich habe drei völlig andere. Wobei Trossard so ein bisschen in die eine, in den einen Punkt mit reinspielt. Ich habe Standardstärke nochmal hervorgehoben, wobei Trossard ja wesentlich dran beteiligt war, weil er den eine oder andere Ecke auch geschossen hat. Aber ich fand, wir waren überraschenderweise eigentlich gegen ein Team wie Burnley doch schon im 16er, ich will nicht sagen dominant, aber zumindest haben mit geschicktem Stellungsspiel und guten Läufen für Gefahr gesorgt. Punkt 2, defensive Stabilität. Stichwort wenig zugelassen, erneut wenig zugelassen. Und dritter Punkt, den ich habe, ist Kai Havertz Chance nicht genutzt. Dahingehend, dass ich weiß nicht, ob ich es dir geschrieben habe oder in die Gruppe. Ich hatte ja schon für das Spiel gegen Sevilla irgendwie gesagt, okay, gut, das ist jetzt, glaube ich, seine Chance gegen den Gegner. Vielmehr hatte ich es aber dann nach dem Sevilla-Spiel noch für Burnley gedacht. Auch vor dem Hintergrund, dass Ødegaard halt eben verletzt ist und Fabio Vieira irgendwie nicht mehr so ganz im Ranking vorne ist, dachte, habe ich mir jetzt schon gedacht, okay, gut, wenn jetzt, dann halt auch gegen Burnley, wenn nicht, wann sonst? Und ganz ehrlich, nach einer Stunde ausgewechselt und ich sag mal so, die Fragezeichen sind eher größer geworden nach der Partie. Das sind so meine drei Punkte. Ich glaube, da haben wir auch einiges dann zu besprechen. Bleiben wir bei Havertz beziehungsweise generell so bei der offensiven Herangehensweise für dieses Spiel. Ich glaube, wir waren uns einig, dass man, oder dass es wahrscheinlich war, auch vor dem Hintergrund, dass Eddie ja Mittwoch nicht gespielt hat, und der guten Leistung von Trossard, dass man eigentlich nicht groß hätte rotieren müssen. Dementsprechend Trossard wieder auf der 9, Martinelli, Saka über die Flügel, Havertz eher auf der rechten Mittelfeldposition. Ja, ich finde das Zusammenspiel Martinelli, Trossard, Saka passt unfassbar gut, auch insbesondere Saka, Trossard. Aus meiner Sicht, da hat auch so ein bisschen die erste Hälfte dran gekränkelt, ist, dass wir mit Jorginho und Rice halt eine super defensive Absicherung haben, also eine gute Kontrolle, hatten wir auch schon angesprochen, aber Havertz einfach nicht der oder momentan nicht in der Verfassung ist, weil eigentlich der Spielertyp ist er ja theoretisch, aber er ist momentan nicht in der Lage, diese Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturmreihe zu schaffen. Und ja, also eigentlich das, was Ødegaard halt macht und ja. Vieira in seinen besseren Einsatzzeiten auch, Havertz ist es nicht. Und damit stellt sich dann die Frage, ist er auf der Position nicht einfach verloren?
Ja, also ja, verloren ist halt ein bisschen die Frage. Es fehlt halt dieser explosivere, flüssigere Bindegliedcharakter. Also Ødegaard hast du angesprochen, nehmen wir jetzt mal die Spiele, die er zuletzt hatte, wo er aber auch schon angeschlagen war, was ja nicht bekannt war, mal ein bisschen außen vor, ist es halt dieser Übergang, der das Ganze dann halt mit der defensiven Absicherung irgendwie dann zu einem guten und sehr erfolgreichen Konstrukt macht. Und das fehlt halt in der Variante mit Havertz. Es wirkt halt bei ihm irgendwie, aber unabhängig davon, wo er jetzt genau spielt, irgendwie so, dass ihm so der Tacken Selbstbewusstsein, der ist ihm einfach abhanden gekommen. Also die Leichtigkeit, die Qualität, die technische Qualität, die er auch hat, sind alle Sachen, die man nicht wirklich sieht. Also es scheint immer so, als ob er sich das selber dann nicht zutraut. Also wenn man mal zurückblickt auf die Leverkusener Zeit damals, was er technisch auch im Direktabschluss, im 1 gegen 1 und in den ganzen Situationen, wo die technische Varianten, die er beherrscht, halt auch zum Tragen kommen, was er da gezeigt hat, dann hat man das Gefühl, man sieht einen anderen Spieler. Ich glaube nicht, dass das vollständig verloren ist, weil das kann es nicht sein. Es muss nur wieder hervorkommen. Und das ist natürlich dann eine relativ schwere Situation. Wie kriegst du das wieder hervor? Mit zwei Varianten. Wir werden letztlich so lange spielen, bis es einfach irgendwann klickt. Mit der Gefahr, dass du dich halt extremer Kritik aussetzt als Trainerteam oder vielleicht halt, ich sag mal, mit einem Mann weniger spielst, ist übertrieben gesagt, aber vielleicht einen effektiveren Spieler als auf dem Spielfeld haben können.
Aber müsste man das dann nicht in seiner Position machen, wo er irgendwie halt dann am besten ist? Ich meine, er hat teilweise ja auch links gespielt, da fand ich ihn sogar noch besser als auf rechts und ein paar Einsätze ja auch schon gehabt vorne, aber ich finde auf rechts.
Gut, es ist natürlich auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass wir jetzt kadertechnisch halt auch ein bisschen variieren mussten. Also es lag halt schon auch ein bisschen an der verletzten Struktur, die dann halt auch vielleicht andere Varianten halt notwendig gemacht haben. Aber die Überlegung ist ja halt, wie kriegst du ihn wieder dahin? Also ich glaube, er ist ja durchaus ein Spieler, der auch variabel einsetzbar ist. Und ich glaube, so hat Arteta sich das ja auch vorgestellt. Nur, dass er ja ihn jetzt bringen muss oder gebracht hat in der Position, wie wir es jetzt am Wochenende gesehen haben, war ja trotzdem, auch wenn er vielleicht auf einer anderen Position halt vielleicht bisher mehr geglänzt hat, kein Grund, das nicht vielleicht auch für sich zu nutzen in irgendeiner Art und Weise. Das ist aber leider nicht passiert. Du hast es angesprochen, ausgewechselt nach einer Stunde. Ist schon ein gewisses Statement in gewisser Art halt und zeigt halt auch deutlich, dass das, was er bisher da an der Stelle dann gezeigt hat, auch in den beiden Spielen, nicht das ist, was wahrscheinlich das Trainerteam sich gewünscht hat oder halt vorgestellt hat, in der Situation, wo er halt auch bei einem hohen Verletzten stand, dann auch vielleicht mal entsprechende Leistungen oder Rollen übernehmen kann. Nichtsdestotrotz ist es ein Spieler mit einer unfassbaren Qualität. Du musst es einfach wieder hervorbringen. Wenn der Weg vielleicht dann erstmal über Impact-Spiel ist, durch Einwechslung oder in irgendeiner Art und Weise, um sich da halt situationstechnisch irgendwie dieses wiederzuholen und anzueignen. Vielleicht hat das mehr Sinn, so ein bisschen mehr den Druck von ihm selber runter, dass er irgendwie von Anfang an in der Startelf ist oder irgendetwas in der Art. Es ist schwer zu sagen, ich kann es halt auch im Endeffekt unterm Strich halt natürlich nur von der Ferne irgendwie versuchen einzuschätzen, aber das ist so die Variante, oder sind so zwei Varianten, wie du das halt wieder vorkitzeln kannst. Und ich glaube, wenn der Verletztenstand wieder runtergeht, wird es eher die Variante des Spielers sein, der halt von der Bank kommt.
Von ihm geht halt so gut, oder was heißt so gut wie, aber wenig Torgefahr aus. Und du hast gesagt, die Flügelzange erfolgreich, klar, auch im Kreieren sozusagen oder Herausholen der Standardsituationen, sprich der Ecken. Ich glaube, wir hatten irgendwie gefühlt 50 Ecken in den letzten zwei Spielen. Das ist natürlich ein wesentlicher Verdienst von Martinelli und von Saka. Und das bringt er ja auch dann die entsprechende Torgefahr nach Standardsituation, aber natürlich bezeichnenderweise schließen wir drei Tore gegen Burnley, von denen aber zwei Tore halt von Verteidigern gekommen sind, und gegen Sevilla und Burnley war jetzt Trossard eigentlich derjenige, der die Tore beigesteuert hat. Und Arteta hat ja auch gesagt, im Interview nach dem Sevilla-Spiel war es, glaube ich, wir sind irgendwie mit ihm ganz zufrieden, also mit Havertz, er erfüllt gut die taktischen Notwendigkeiten und solche Sachen. Aber Arteta hat auch gesagt, wenn man jetzt alleine auf die Zahlen guckt, im Sinne von, was muss er halt sozusagen abliefern, und die Zahlen vom Tor, also sprich Tore und Vorbereitung, dann muss es halt verbessert werden. Und Arteta hat ihn so ein bisschen aus der Schusslinie dann genommen, hat gesagt, wir müssen daran arbeiten, dass wir das besser halt hinkriegen. Also hat dann auch sozusagen als wahrscheinlich die Mannschaft und sich als Trainerteam bezeichnet. Aber ich glaube, es ist die mittlerweile durchaus bewusst, dass sozusagen Anspruch und Wirklichkeit relativ oder immer stärker auseinanderklaffen eigentlich. Weil du kannst im Endeffekt von jemandem wie Havertz halt nur ein Tor zu diesem Zeitpunkt der Saison ist schon sehr dünn. Und ich meine, letztendlich daran wirst du ja erstmal gemessen. Klar, bei Rückeroberungen und solche Sachen alles schön und gut, aber wir haben auch gesagt, vor Beginn der Saison, wir brauchen mehr Leute mit mehr Toren. Wenn Havertz jetzt sozusagen als der, ich sage jetzt mal, Xhaka-Nachfolger mehr oder weniger entwickelt wird, Xhaka gut hat jetzt in seiner letzten Saison, glaube ich, 10 bis 12 Tore gemacht, aber da muss dann Havertz auch erstmal hinkommen. Ne? Und klar, wir kassieren auch weniger Tore, kommen wir gleich noch zu. Oder sozusagen das Schießen der Tore kann jetzt aber nicht allein auf Saka, Martinelli, Trossard und Jesus begrenzt sein. Also wir brauchen ja auch aus dem Mittelfeld die Tore. Und ich hatte sehr stark daran gehofft, dass jetzt irgendwie dieses Sevilla und das Burnley-Spiel ihm sozusagen dann die Trendwende sind Und aus meiner Sicht ist es eher das Gegenteilige passiert. Aber gut.
Ja, die Tore, klar, das Nachrücken von hinten, das ja, Abdecken des zweiten Balls, dadurch Tore erzielen oder halt auch, wie wir es von Xhaka letzte Saison gesehen haben, durch aktiven Vorstoß aus dieser Position heraus. Zugegebenerweise hat es mit Xhaka ja am Anfang, war es ja auch nicht die optimale Kombination und auch nicht das Endprodukt der letzten Saison, ja. Wenn es jetzt noch mehr Vorlagen wären, dann könnte man auch noch die selbst erzielten Tore vielleicht gegebenenfalls auch noch irgendwie, ne, aus der Statistik so ein bisschen sich rausrechnen. Aber es fehlt halt an beiden dieser kreativen Schnittstellen und das ist halt in gewisser Weise unterm Strich gesehen dann das Problem, ne?
Ja, das ist das Problem auf alle Fälle. Bleiben wir bei der Offensive. Du hast Saka, Martinelli ja angesprochen. Ich denke, wir haben schon etliche Male über die beiden gesprochen. Ich glaube, es ist auch unverändert gut. Ich habe auch den Eindruck, dass Saka wieder etwas stärker und konstanter in seinen Leistungen wird. Ich glaube aber, es ist auch an dieser Stelle zwar schon häufiger passiert, aber ich denke, eine längst überfällige Lobpreisung für Leandro Trossard ist nochmal notwendig und auch angebracht. Anders als Eddie zum Beispiel ist er ein Spieler, der aus meiner Sicht seine Chancen und Einsatzzeiten sehr viel besser und effizienter und damit auch für die Mannschaft erfolgreicher nutzt als Eddie zum Beispiel.
Ja. Er ist meines Erachtens auch von der Qualität auch besser.
Also, genau, und er sorgt halt auch noch dafür, dass wir halt mehr oder weniger ja auch einfach offensiv so ein bisschen Schwung und Geschwindigkeit haben. Ja. Ich habe den Eindruck immer bei, aber jetzt auch keine große Kritik, weil ich glaube, es ist einfach, Eddie ist nicht der Typ, aber es ist doch relativ statisch auch oder zu einem Großteil statisch. Und Trossard bringt uns halt immer nochmal diese Dynamik mit rein. Andererseits ist er dann aber halt auch der Spieler, der die Tiefenläufe macht, der halt am Pfosten da ist und siehe Chelsea, das 2-2 da macht oder halt der mit dem Kopf das Führungstor gegen Burnley erzielt. Aus meiner Sicht ist halt sozusagen das Spektrum an Qualitäten, die Trossard dir bietet, nochmal um Vielfaches größer als bei Eddie zum Beispiel. Und ja, ich meine, keine Ahnung, für 20, 25 Millionen Pfund geholt, mehr als den Preis schon rausgeschossen wieder. Gerade auch vor dem Hintergrund, wenn wir halt die Verletzungen haben und sozusagen an den Toren so ein bisschen mangelt, ist halt aus meiner Sicht Trossard eigentlich die einzige Konstante, die dann halt auch für den Torerfolg sorgt. Also, ja.
Ja, also vor allen Dingen ist er eher flexibel auch einsetzbar, ne? Also im offensiven Bereich. Du kannst ihn ja quasi fast in der ganzen Frontreihe eigentlich problemlos einsetzen. Du kannst ihn auch weiter etwas zurückgezogen ins Mittelfeld bringen als mehr so kreative Schaltstelle. Das würde auch funktionieren. Er hat halt einfach unfassbar viele Qualitäten. Und was ich halt auch gut finde im System des aktiven Pressings, des vorne zustellen, zulaufen, ist er auch unfassbar gut. Also er ist viel schneller darin, die Passräume so ein bisschen zuzulaufen, Passoptionen quasi dadurch zu verhindern, als es beispielsweise Eddie ist. Ja, das sieht man auch immer wieder in dem Bereich, wenn er vorne ruschiert. Also das ist wirklich, wirklich super, wie er das macht. Und er hat zusätzlich natürlich dazu auch noch diese technische Qualität halt, auch diese Zuspiele, die er dann von den Außenbahnen bekommt, einfach auch gut zu verwerten. Und das muss ich sagen, hat mir jetzt in den letzten beiden Spielen, wo er dann auch wirklich zentral vorne gespielt hat, wirklich richtig, richtig gut gefallen. Also es ist jetzt nicht so, als ob das meine absolute finale Wunschvorstellung wäre eines klassischen Mittelstürmers. Aber er ist einfach für mich ein Spieler, der so unfassbar wichtig für die Mannschaft ist, weil er halt durch seine Vielseitigkeit so viele Lücken stopfen kann, die sich immer wieder in einer Saison irgendwo ergeben und er einfach diese Fähigkeit hat, von jetzt auf gleich auch da zu sein und eben jetzt im Unterschied zu dem, wie wir es gerade bei Harvards gesagt haben, halt sofort den Impact auch bringt, sei es von der Bank, wie schon super oft gesehen, oder jetzt auch in den beiden Spielen von Anfang an. Er ist halt sofort da angeknipst und du brauchst ihm quasi nicht noch irgendwie so ein bisschen Anlaufzeit oder irgendetwas, ist bei ihm schlichtweg gar nicht notwendig.
Ja, und du kannst ihn halt auf die 9 stellen oder auch auf die linke Seite. Und aus meiner Sicht hat er auf beiden Positionen einen erheblichen Mehrwert fürs Team, sowohl eben als Vorbereiter als auch als Knipser dann vorne. Und ja, man muss es dann fairerweise auch so sagen, wenig wissen, wie das Spiel weitergegangen wäre, wären wir da halt vor der Halbzeit nicht das 1-0 machen. Ne? Klar, wir kriegen dann relativ blöd nach der Halbzeit den Ausgleich. Aber ich glaube, das Einzige, was du gegen eine Mannschaft wie Burnley verhindern musst, ist halt, dass du in Rückstand gerätst oder sehr lange auf 0-0 spielst. Und im Idealfall hätten wir halt schon irgendwie nach einer halben Stunde 1-0 geführt oder so. Und aus meiner Sicht 1-2 Chancen oder so waren auch da. Letztendlich war es dann aber Trossards Verdienst, dass wir halt mit einer Führung in die Halbzeit gegangen sind. Und das ist, glaube ich, in Spielen gegen Burnley elementar, weil, keine Ahnung, ich meine, in die meiste Zeit waren halt 11 Mann hinterm Ball von denen. Und dann, da hast du in dem Sinn auch einfach, also aus meiner Sicht, also anders formuliert, ein Ødegaard in Bestform hätte diesem Spiel oder auch der ersten Halbzeit von Arsenal nochmal richtig gut getan. Er war halt nicht da. Und ich glaube, die letzten Spiele, insbesondere gegen tiefstehende Mannschaften, haben sehr stark gezeigt, dass Ødegaard doch schmerzlichst vermisst wird auch. Und weil wir einen Spieler von seiner Qualität und auch mit seinen Einzelaktionen und seinen Pässen in der Form halt nicht haben. Und dann musst du idealerweise halt einfach aus schwierigen oder aus teilweise auch unmöglichen Situationen dann die Tore machen. Und da halt auch zur Not gegen den Pfosten knallen und die Standardsituation, die du dir ja irgendwie dann doch zahlreicher mal spielen kannst, weil Burnley schon die Mitte zwar dicht gemacht hat, aber teilweise Saka auch gedoppelt hat auf den Außen, aber Martinelli, Saka hatten schon genug Möglichkeiten auch, dann halt diese Standardsituation rauszuholen. Von daher, das war ja so mein Punkt nochmal, ich glaube, ein Schlüssel war halt auch, dass wir nach den Standards erfolgreich waren, weil was nützen dir irgendwie 15 Ecken und du machst kein Tor daraus? Ich hoffe oder gehe mal davon aus, dass das Trainerteam im Vorfeld der Partie da auch nochmal dran gearbeitet hat. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass da schon ein paar Abläufe auch einstudiert waren. Und das war sicherlich auf alle Fälle auch der Schlüssel.
Ja, was war nicht auch das dritte Tor von Schinchenko?
Ja, war auch nach einer Ecke.
Im Nachgang zu einer Ecke, so, ich sag mal, könnte man auch grob als Standard.
Das habe ich automatisch damit reingezählt, ja.
Ja, genau. Also, ja, absolut. Also, das sind Dinge, da musst du dann auch da sein. Fairerweise, das Saliba-Tor war ja auch unfassbar schlecht verteidigt. Aber trotzdem, das sind halt die Punkte, die dann auch maßgeblich entscheidend sind dafür, dass du auch relativ schnell reagierst auf diesen Ausgleich. Das war auch sehr wichtig, ne? Weil wenn Burnley dann erst wieder hinten drin steht, dann wird's halt schwer.
Ja, genau. Also je länger du quasi da irgendwie unentschieden hast, ob das jetzt 0-0 oder 1-1 ist, das kommt in dem Sinne ja, spielt den ja total in die Karten. Deswegen darf das nicht sein. Du darfst nicht in Rückstand geraten. Du musst eigentlich immer in Führung sein. Wir haben über das Gegentor gesprochen. Ja, ich sag mal, ist ja auch ein bisschen Pech dabei gewesen, aber grundsätzlich hätte man das sicherlich auch besser verteidigen können. Grundsätzlich aber, wenn man jetzt die Partie gegen Burnley nimmt und auch noch das Spiel gegen Sevilla, glaube ich, und selbst die Niederlage bei Newcastle, finde ich, nähern wir uns langsam so ein bisschen der Idealvorstellung von Kontrolle und auch von defensiver Stabilität. Und die Zahlen gingen ja jetzt irgendwie rum die Tage, dass Arsenal von allen Mannschaften in der Premier League halt den besten XG hat für die möglichen Gegentore mit 9,4, also deutlich besser noch als Man City und Newcastle. Das heißt also, wir lassen wenig zu und es gibt in den Top 5 Ligen in Europa überhaupt nur 7 Mannschaften, die einen XG gegen sich haben von unter 10. nämlich Bayern, Inter, Juventus, Nizza und Arsenal. Dazu noch Marseille und Atalanta. Also von daher, ich glaube schon, dass Arteta sehr, noch nicht idealerweise ist, aber ich glaube, die letzten Spiele haben nochmal gezeigt, dass wir stärker in diesen Kontrollmechanismus kommen. Jetzt kann man immer darüber diskutieren, ja, waren vielleicht halt auch nicht die Gegner, mag sein, Sevilla und Burnley, aber wie gesagt, aus meiner Sicht haben wir auch selbst gegen Newcastle so gut wie nichts zugelassen in dem Spiel. Und auch davor die Partie bei West Ham im Pokal war jetzt nicht so, dass West Ham irgendwie 100 Chancen hatte oder so, sondern das waren halt, glaube ich, 3 oder 4 Schüsse, die dann blöderweise alle auch ins Tor gingen oder teilweise noch ein Eigentor war. Also aus meiner Sicht schon auch eine Stärke, glaube ich, dass wir es schaffen, die Kontrolle dahingehend oder so anders zu formulieren, dass wir sozusagen durch unser Spielsystem es schaffen, den Gegner vom Tor fernzuhalten beziehungsweise keine gefährlichen Situationen zuzulassen. Und klar, Burnley hatte die eine gute Chance in der ersten Halbzeit, wo Raya wirklich gut hält. Mehr war es dann, glaube ich, aber aus meiner Sicht auch nicht, wo man jetzt hätte sagen können, das hätte gegebenenfalls ein Tor werden können. Und wir haben zu Saisonbeginn ja schon viel drüber gesprochen, hatten ja immer diese bammeligen Situationen gleich zu Spielbeginn in einem Heimspiel. Davon sind wir jetzt in den letzten Wochen erstmal deutlich weiter entfernt wieder gewesen. Also wir haben ja auch gesagt, okay, das müssen wir irgendwie abstellen, das geht nicht, dass du irgendwie nach 2 Minuten 0-1 zurückliegst. Da ist mein Eindruck, dass die Mannschaft da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, wie mittel- und langfristig das jetzt irgendwie stabilisiert und auch gehalten werden kann, wird man aus meiner Sicht sehr gut in den nächsten 3 Spielen sehen. Brentford auswärts, Wolves zu Hause, Luton auswärts. Mag man jetzt halt irgendwie sagen, auf dem Papier relativ einfache Aufgaben. Würde ich halt nicht sagen. Wolves haben gegen die Spurs gezeigt, wie es geht.
Brentford.
Ist immer schwierig, wobei wir da eigentlich zuletzt ganz gut ausgesehen haben, aber Luton hat auch einen Punkt zu Hause gegen Liverpool geholt. Von daher, auf dem Papier mag es vielleicht irgendwie einfach aussehen, glaube ich aber nicht. Du brauchst da auch wieder gewisse Qualitäten und Fähigkeiten, um so ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Und aus meiner Sicht, einer ganz wesentlichen Punkt ist halt da, wenig in solchen Spielen überhaupt wenig zuzulassen, weil es sind ähnliche Mannschaften, die dann wieder mit einem Tor oder einer Führung so agieren, dass sie dann halt defensiv mauern. Deswegen sollte man das verhindern. Aber ich glaube, da haben wir nochmal einen Schritt nach vorn gemacht. Ich bin gespannt, wie das jetzt in den nächsten 3 Ligaspielen, da haben wir ja auch noch Champions League zwischendurch, ob das in irgendeiner Form nochmal konserviert und auch gehalten werden kann, dieses wirklich hohe Niveau. Genau, und einer der ganz wesentlichen Punkte, der, glaube ich, auch mit reinspielt, das hattest du ja auch noch gesagt, ist Declan Rice natürlich, weil die Verteidigung, so blöd es halt klingt, fängt halt auch vorne an und fängt auch im Mittelfeld an. Je weniger gefährliche Aktionen und Konterbewegungen der gegnerischen Mannschaft sozusagen stattfinden, desto einfacher ist es dann auch für die Verteidiger, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich Declan Rice, der es eigentlich in den letzten Spielen perfektioniert hat, gegnerische Angriffe zu unterbinden, Räume zuzulaufen, wo man sich halt fragt, was nimmt der Mann?
Ja, also,
ich hätte es gerne.
Es ist für mich aber auch mehr als nur diese Attribute, die zugegebenerweise erstmal primär halt auch die waren, die wir bei seiner Verpflichtung auch ein bisschen vor Augen hatten. Aber es war ja schon damals so, dass man ja schon davon ausgehen konnte, dass das, was er vielleicht in einem System von West Ham und der Struktur von West Ham nicht so sehr zeigen konnte, aber vielleicht auch schon in der Nationalmannschaft öfter darbieten konnte, eben auch erwarten konnte bei Arsenal. Das heißt, auch diesen etwas offensiveren zusätzlichen Aspekt seines Spiels, weil wenn man mal die Partien jetzt auch die letzten beiden sieht, ist er natürlich klar im Bereich der defensiven Absicherung, des Zulaufens von Räumen, des Gewinns von Zweikämpfen unfassbar gut. Das ist auch, war ja auch etwas, was vorher auch völlig unstreitig bekannt war. Er hat aber auch dieses immer wieder vorne auftauchen, auch mal diesen Umschalteffekt mitzuspielen, nach der Balleroberung den Konter zu initiieren. Das sind alles Sachen, die wir von ihm auch jetzt immer mehr sehen und die auch immer mehr dazu beitragen, dass er halt quasi so ein wichtiger Faktor in der Mannschaft wird, weil er ja gefühlt dann an verschiedensten Positionen auftaucht. Unabhängig davon für mich ein absoluter Leader-Typ. Also wie Odegaard als Kapitän find ich super. Würde ich auch einfach weiter behalten, würde ich auch gar nicht diskutieren. Aber er ist ein ganz anderer Typ, die aber, finde ich, zusammen in einer ganz guten Symbiose auch agieren. Also du hast halt wirklich dadurch halt nochmal einen Spieler, der wirklich auch die Mannschaft auch treibt, auch wenn es in schwere Situationen geht. Siehe Spiel bei Chelsea, wo er dann auch noch den Treffer macht. Das sind, also ich glaube, das sind auch ganz wichtige Aspekte für den Erfolg einer Mannschaft auf einem gewissen Niveau, dass du dann nochmal Spieler hast, die dich über 90 Minuten oder länger weiter pushen können, die immer nochmal den Meter gehen, die immer wieder da sind. Und das ist, glaube ich, zusammen mit Spielern wie Saliba, Gabriel hinten, das sind so wichtige Themen und so wichtige Aspekte für eine Mannschaft, die man unabhängig jetzt mal von der fußballerischen Qualität, die ein Spieler in den Kader bringt, schlichtweg oftmals vielleicht zu wenig beleuchtet, aber einfach nicht unterschätzen darf, weil das, glaube ich, für den Erfolg einer Mannschaft unfassbar wertvoll ist.
Definitiv auf alle Fälle. Und was man, glaube ich, auch noch sagen muss, man ein Arsenal-Spiel ohne größere Schiedsrichterfehlentscheidung oder Diskussion danach, war dann auf anderen Plätzen wieder am Wochenende. Aber ich denke, die rote Karte für Vieira ist unstrittig. Für die Gefahr, wenn er halt ein bisschen stärker durchzieht und irgendwie, wenn es blöd
ist,
das Bein oder das Knie halt zertrümmert. Ja. Das muss nicht sein. Ich glaube, er wollte es nicht. Es war auch aus meiner Sicht zum Beispiel links nicht so wie damals das Foul an Ramsey oder so, weil ich glaube, er hat ihn vielleicht auch nicht gut gesehen, aber trotzdem ist dann in dem Sinne halt gefährliches und rohes Spiel. Von daher.
Ja, kannst du geben. Kam halt irgendwie gefühlt aus dem Nichts, weil vorher jetzt nicht so wirklich viele Karten verteilt worden sind. Ja, ist wie es ist. Wir sind, glaube ich, 3 Spiele Sperre, wenn ich es nicht.
Der ist jetzt für die nächsten 3 genannten Spiele, die ich gesagt habe, vorhin nicht dabei. Ja, vor dem Hintergrund der Ødegaard-Verletzung so, dass Kai Havertz dann halt wieder gefordert ist. Oder halt Ødegaard wird rechtzeitig fit, aber ich denke, der wird nicht alle 4 Spiele dann spielen mit Lens in der Champions League noch. Deswegen. Ja, aus meiner Sicht sind es wieder halt Spiele, wo Havertz zeigen kann, / muss.
Wo Vieira halt 1:1 Zeit gehabt hätte.
Oder, sicherlich, ne? Ja, genau, klar. Also er hat sich jetzt so ein bisschen rausgenommen und inwieweit Smith Rowe schon wieder fit ist, das wird man dann gegebenenfalls sehen müssen. Aber das ist ein ganz gutes Stichwort, nämlich Verletzungen, Kadertiefe und anstehende Länderspiele, / EM, Südamerika, Qualifikation, all das, was so gerade stattfindet. Wir haben die Problematik, dass wir Langzeitverletzte haben mit Timber. Ich glaube, den Ausfall haben wir mittlerweile gut im Griff, weil wir, glaube ich, mit Kivior und Zinchenko und auch Tomiyasu, die flexibel einsetzbar sind, insbesondere die letzten beiden genannten, glaube ich, einigermaßen im Griff. Aus meiner Sicht, Thomas Partey ist auch ein Langzeitverletzter mittlerweile. Wahrscheinlich ja, ich habe jetzt gelesen, für Liverpool am 23. Dezember vielleicht, da wird wohl drauf hingearbeitet. Vor dem Hintergrund, dass jetzt Ødegaard verletzt ist, Fabio Vieira 3 Spiele gesperrt, wird es im Mittelfeld auch eng. Man muss, glaube ich, ein großes Lob an Jorginho auch für die letzten Spiele nochmal aussprechen. Ja, Kontrolle, Leadership auch, Motivation der Mitspieler. Solche Sachen wirklich gut. Hat er jetzt aber natürlich auch eine Kopfverletzung gehabt. Scheint aber nicht ganz so gravierend zu sein. Ich meine, dass mehr oder weniger Cedric und Elneny noch auf der Ersatzbank regelmäßig sitzen mit dem potenziellen, mit der potenziellen Einsatzzeit auch zeigt so ein bisschen, dass wir ja doch gerade ein paar Verletzte zu viel haben. Und Dann kommen noch die Sperre jetzt dazu und ich glaube auch mit der Verletzung von Smith Rowe und Ødegaard, wo man sicherlich versuchen wird, das eher konservativ auch zu behandeln und die da nicht zu sehr reinzuhetzen in den Spielplan, glaube ich schon, dass sich sozusagen die ersten 4, 5 Positionen offensiv eigentlich momentan von alleine aufstellen. Und das vor dem Hintergrund noch, dass wir mit Jesus ja auch unseren etatmäßigen Stürmer nicht dabei haben. Es ist eng und ich glaube, wir können keine weiteren Ausfälle verkraften. Und vor dem Hintergrund, dass es so viele sind, haben wir es, glaube ich, ganz gut gemacht bisher, gerade auch defensiv. Es ist jetzt aber so, dass wir nicht mehr ganz so viele Optionen halt haben, insbesondere im Mittelfeld. Von daher glaube ich, ist es sehr, sehr gut, dass Ødegaard keine Länderspiele macht, sondern 2 Wochen zur Regeneration bekommt. Ich habe jetzt aber irgendwie gelesen, dass er wohl doch nach Norwegen fährt, um irgendwie beim Team dabei zu sein. Aber solange er halt irgendwie nicht körperlich belastet wird und spielen muss, denke ich, ist das, glaube ich, ein richtiger Schritt. Ich weiß immer noch nicht genau, was das eigentlich ist. Er hat ja irgendwie Hüftprobleme. Jetzt habe ich heute gelesen, er hätte wohl irgendwie eine Gehirnerschütterung gehabt, nachdem er irgendwie im Training einen Ball ins Gesicht bekommen hat. Klingt irgendwie ein bisschen mysteriös oder so. Ich habe vorhin gelesen im Arsblog Newsfeed, dass irgendwie der norwegische Trainer gesagt hat, es ist irgendwie eine übliche Fußballverletzung, wo man sich eigentlich gut von erholt und ist auch auf alle Fälle nicht karrieregefährdend. Deswegen keine Ahnung, um was es da jetzt überhaupt auch ging, aber wenn du dir den Artikel durchliest, liest mit den Zitaten des norwegischen Nationaltrainers, klingt jetzt halt schon so, dass eigentlich relativ schon seit längerer Zeit klar ist, dass Ødegaard eigentlich nicht bei den Länderspielen dabei gewesen wäre. So kommt es aus meiner Sicht darüber. Deswegen wundert es mich immer noch so ein bisschen, dass da überhaupt überlegt wurde, Ødegaard für Samstag einzusetzen. Aber gut, vielleicht hat er in der Tat eine schwere Gehirnerschütterung gehabt und bei Kopfverletzungen musst du halt wirklich dann von Woche zu Woche gucken, wie der Spieler sich halt fühlt. Aber wenn sozusagen das Hüftproblem jetzt nicht die große Problematik ist, sondern nur diese Gehirnerschütterung, dann ist es ja eigentlich aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis er wieder fit ist. Aber
auf jeden Fall.
Anders ist die Sache ein bisschen bei Jesus, der ich glaube, es ist ja gibt ja kein konkretes Timing bezüglich seiner Rückkehr. Man hat irgendwie Anfang Dezember jetzt gedacht. Arteta war sehr zurückhaltend. Gleichzeitig ist es jetzt aber so, nach offiziellen FIFA-Regeln muss Jesus jetzt halt nach Brasilien fliegen, damit er der Doc der Nationalmannschaft ihn untersuchen kann und dann halt entschieden wird, kann Jesus spielen oder nicht.
Das ist ein sehr lächerlicher Skandal.
Genau, also theoretisch hätte das ja auch der norwegische Fußballverband auch machen können. Gut, ich weiß halt nicht, also wir wissen ja beide nicht, wie weit Jesus in seiner Recovery-Prozess halt ist und wie weit er von einem Einsatz entfernt ist. Ich weiß halt nicht, ob Arsene vielleicht ein bisschen taktisch war, meinte, okay, gut, wir haben halt Eddie und Trossard. Das Ziel muss sein, dass Jesus nicht spielt in der Länderspielpause. Keine Ahnung, nach Brasilien fliegen ist das eine. Wenn er da halt nicht spielt, würde ich halt noch sagen, okay, geschenkt, hätte man sich die Meilen vielleicht sparen können. Aus meiner Sicht kann es jetzt aber nicht sein, dass vor so einer wichtigen Phase in der Saison da irgendeiner Form was riskiert wird. Aber wie gesagt, Brasilien
muss der Verein sofort intervenieren. Also
Brasilien hat auch das Problem, dass Richarlison ja verletzt ist.
Als ob der es rumgerissen hätte.
Ja, klar, aber also sagen wir mal so, Brasilien hat offensiv einige Ausfälle, das ist auch klar. Deswegen kann ich es zumindest im Ansatz verstehen. Andererseits ist auch klar, dass wenn jemand halt verletzt ist, nur weil jetzt ein anderer Doc auf den Spieler guckt, wird dadurch ja keine Wunderheilung in Gang gesetzt.
Nee, also ich weiß nicht, also kann man das nicht mit der Übersendung von Scans und ärztlichen Unterlagen irgendwie auch so entsprechend entscheiden, muss der jetzt damit rüberfliegen? Also beim besten Willen nicht. Ich verstehe es halt wieder nicht. Also klar kann man sich jetzt den Standpunkt stellen, Arsene hat vielleicht ein bisschen taktiert, aber auch das sind auch so Sachen, die die ich nicht, oder die ich halt da nicht sehe, weil man von Anfang an relativ klar kommuniziert hat, dass er irgendwie so dieses Anfang Dezember Slot ja der sein sollte für die Rückkehr. Also für mich wieder eine Sache, wo ich sage, einfach anders regeln bitte und nicht so etwas auch dann für den Spieler und die Belastung da nochmal wieder draufpacken. Also finde ich persönlich irgendwie Quatsch, aber naja, gut, es ist jetzt wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Insgesamt gesehen würde ich sagen, ist die Länderspielpause tatsächlich aber so unfassbar schlecht jetzt vom Timing her nicht für uns, um genau diesen Krankenstand, den wir jetzt gerade halt auch schon skizziert haben, einfach auch mal runterzukriegen. Wäre natürlich schön, Klopf auf Holz, wenn wir jetzt keine weiteren dazukriegen würden, weißt du halt nie. Aber für den Stand des Kaders an sich ist es gar nicht so verkehrt, jetzt mal ein bisschen kurz Ruhe zu haben, durchschnaufen zu können und die jetzt quasi angeschlagen sind, nochmal in Ruhe behandeln zu können und dann vielleicht auch insbesondere, was die Ødegaard-Causa betrifft, ihn dann halt frisch zurückzukriegen. Kann jetzt nicht ganz so verkehrt sein. Und ich denke, für den Zeitraum bis dahin haben wir es wirklich gut gemacht, gut überbrückt, wenn man auch auf die Tabelle guckt. Und ja, da muss man halt schauen, wie es danach weitergeht. Du hast die Partien angesprochen, das sind sicherlich alles keine Selbstläufer und dazwischen noch die Champions League-Partie, die den Gruppensieg halt dann zum Gegenstand hat. Also das sind alles Partien, wo es dann wirklich auch wichtig wäre, wieder mit einer Kaderstärke auflaufen zu können, die mehr Flexibilität und mehr Optionen dann halt bietet, als das, was wir jetzt Stand zu diesem Wochenende halt hatten, ja.
Genau, man muss natürlich auch sagen, dass viele Mannschaften schon qualifiziert sind. Deswegen hoffe ich auch einfach, dass nicht alle agieren müssen. Also England ist qualifiziert, das heißt Ramsdale, Rice, Saka, weiß nicht, also Ramsdale kriegt vielleicht die Chance im Tor, aber die Frage ist halt, ob jetzt, wenn man bereits qualifiziert ist, ob man da jetzt halt Rice und Saka 180 Minuten spielen lässt. Gleiche trifft ja auf Belgien zu. Auch da ist halt die Frage, ob Trossard jetzt in einem Freundschaftsspiel gegen Serbien oder so 90 Minuten spielen muss. Saliba mit Frankreich ist auch qualifiziert, David Raya mit Spanien auch, hätte vielleicht eh nicht gespielt. Und ein Havertz, dem würde ich es ja wünschen, dass er ein Freundschaftsspiel für Deutschland wenigstens mal die Tore macht. Ich weiß ja aber auch nicht, ob der jetzt sozusagen sich da verausgabt innerhalb der nächsten 2 Wochen. Aus meiner Sicht so ein bisschen kritischer sind eher die Sachen Sinchenko halt mit der Ukraine, die halt gegen Italien spielen, da geht es ja wirklich noch um einen Platz bei der Euro. Dann haben
Wo
wir,
Jorginho wieder mit
genau,
nominiert ist.
dann Kivior mit Polen ist halt noch interessant und wie was wir schon angesprochen hatten, halt Brasilien mit Gabriel Martinelli, die ja jetzt Dritter, glaube ich, sind in ihrer Tabelle für die Qualifikation 26 WM schon. Und die spielen halt gegen Kolumbien und Argentinien und auch die Weltcup- oder die WM-Qualifikation in Asien und Afrika beginnt mit Tomiyasu und Elneny für Ägypten. Da sind halt dann schon so wichtige Spiele, wo es auch um was geht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da jetzt nicht noch irgendwie groß rotieren kann oder irgendwelche Spieler schont. Also von daher Auge darauf und da hoffe ich mal, dass die, ich sag mal, in Europa spielenden Akteure jetzt aufgrund der Qualifikation ihrer Mannschaft auch einfach da ein bisschen Belastungssteuerung ist, weil roundabout haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Ligaspiele noch bis zum Jahreswechsel. Deswegen ja, kann das nicht im Interesse sein, dass sich da jetzt in der Länderspielpause, wenn man schon qualifiziert ist für ein Turnier, sich irgendjemand verletzt oder so. Gut, okay. Ja, dann schließen wir Episode 233 fast, denn wir wollen jede Episode ab sofort mit einem Rückblick ganz kurz in die Asener Historie bestreiten. Wir wollen zurückblicken auf ein Ereignis aus der Asener Geschichte, das am entsprechenden Kalendertag stattgefunden hat, an dem wir gerade aufnehmen. Das heißt, sprich am 13. November, das kann ein Spiel sein, das kann ein Ereignis sein, es kann ein Transfer sein, das kann irgendein zeithistorisches Ereignis sein, mit dem Arsenal in Verbindung steht. Und ich dachte, was wäre angemessen nach diesem Wochenende da? Und es passt auch noch terminlich, denn am 13. November 2004, also heute vor 19 Jahren, das legendäre 4:5 an der White Hart Lane. Tottenham 4, Arsenal 5. Und dann dachte ich mir, das ist doch ein guter Zeitpunkt, diese Kategorie mal zu starten.
Vieira Pérez, glaube ich.
Ja, genau, Henri. Lorraine hat, glaube ich, noch getroffen. Jetzt so aus dem Kopf müsste ich dann gleich nochmal genau nachgucken, wer da noch getroffen hat. Kann ich dir aber sagen, weil ich es mir nämlich vorhin rauskopiert habe. Torschützen damals waren Henri, Lorraine, Vieira, Jungberg und Pérez.
Pérez, das war nur so hinten, hat er sich so hinten da reingeschlichen.
Ja, ich dann, glaube, ne, das war dann.
Und da ist er hinterm Tor hergelaufen.
Ja, genau, Jubel, genau. Am 13. November 2004 ist das gewesen. Und ich sag mal so, einer der vielen legendären Auswärtssiege an der Lane natürlich. Ja, ganz schön zu sehen, dass Tottenham jetzt auch ein wenig zurechtgerückt wird. Aber keine Ahnung. Sagen wir mal so, wenn es so weiterläuft, wird der Trainer jetzt im November nicht Trainer des Monats.
Ja, dass andere Mannschaften dann immer gestreichelt werden von der Journalie, ist ja nichts Neues.
Das ist nichts Neues. Okay, dann lass uns Episode 233 schließen. Wir melden uns wieder nach dem Brentford-Game, also in knapp 2 Wochen. Es sei denn, es passiert irgendwas ganz Außergewöhnliches, Spektakuläres, was wir jetzt erstmal nicht hoffen. Und dann kann man jetzt die nächsten 12 Tage nochmal ein bisschen durchpusten, bevor es dann wirklich in die stressige Phase des Fußballjahres geht, wo wir dann natürlich auch die Taktung der Podcast entsprechend der vielen Spiele, die wir haben, erhöhen. Und bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass wir viele gesunde Spieler zurückbekommen, dann, wenn es am Samstagabend, den 25. gegen Brentford geht um 18:30 Uhr. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund.
Ist das immer noch was? Ist das immer noch ein Rauschmeißer?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber keine Ahnung. Also im Idealfall wäre es natürlich so, dass wir keine weiteren Verletzten haben.
Ja, auf jeden Fall.
Es war kein Wunsch, es war ein Appell
an die Spieler. Nee, ja. Auf jeden Fall. Also nach dem Brentford-Game hoffentlich eine gleiche Stimmungslage.
Ja. So sollte es sein. Also, bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.